Willkommen zu Full House, dem neuen Infopodcast für Gastgeberinnen und Gastgeber in der Hotellerie und Gastronomie. Dieser Podcast wird produziert in Kooperation mit dem Gastgewerbemagazin. Mein Name ist David Knepper und wir blicken in dieser ersten Folge auf das neue Jahr 2022. Einmal gemeinsam mit einer Hamburger Hospitality-Beraterin und ihren mutmachenden Erwartungen. Und dann mit einer Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht mit einem Überblick über die zahlreichen arbeitsrechtlichen Neuerungen seit dem 1. Januar. 2022 ist jetzt wenige Tage alt und ich finde, der Anfang eines Jahres ist immer sehr gut dafür geeignet, um auf das zu blicken, was wohl kommen mag. Das will ich gemeinsam mit der Beraterin Katharina Horn tun. Liebe Katharina, was genau ist dein Tätigkeitsschwerpunkt?
Ja, David, vielen Dank für die Einladung. Genau, wir sind die Gastfreunde Hamburg, eine Agentur für Beratung und Entwicklung in der Hospitality. Wir kümmern uns tatsächlich um Gründerinnen und Gründer, also Startups, die in der Gastronomie nun sich selbstständig machen wollen. Wir begleiten sie auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Andererseits arbeiten wir auch für Unternehmen, die bereits bestehen, die wachsen möchten, die eine strategische Neuausrichtung planen, die sich jetzt mit auch mal anderen Problemen und Herausforderungen beschäftigen müssen, auch aufgrund der ganzen Corona-Situation, Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterbindung und genau sind dort tätig.
Ja, und genau in dieser Funktion, in diesem Tätigkeitsfeld habe ich Kontakt mit dir aufgenommen, weil ich einmal mit dir zusammen auf das Jahr 2022 blicken wollte, was dort für die Branche des Gastgewerbes relevant ist. Was glaubst du, was dort an, ja, wie man so schön sagt, Themen, Trends, Produkten relevant ist? Worauf sollten Betriebsinhaberinnen gucken? Was wird wichtig werden? Wie ist da auch deine Prognose, wenn du einmal in die Glaskugel guckst?
Ja, der Blick in die schöne Glaskugel. Tatsächlich, ich glaube, das kann man übergreifend sagen, sowohl für Startups als auch für bereits bestehende Unternehmen in der ganzen Hospitality-Branche. Also egal, ob kleiner Betrieb, Gastronomie, also Inhaber geführt, großer Gastronomiebetrieb, kleines Hotel, großes Hotel, das Thema Personal, Mitarbeiter, Mitarbeiterbindung, Rekrutierung etc. ist das Thema eigentlich seit Beginn der Krise. Da passiert ganz, ganz viel. Das ist für uns als Agentur für Entwicklung natürlich total schön zu sehen, dass auch da jetzt ein sehr, sehr großer Fokus drauf gelegt wird, dass auch sich wirklich um die Mitarbeiter gekümmert wird. Das ist auf jeden Fall ein Trend, der letztes Jahr schon stattgefunden hat, aber sicherlich dieses Jahr noch weitergeht, dass sich die Inhaberinnen und Inhaber wirklich sehr um ihr Personal bemühen müssen und das auch tun auf ganz unterschiedlichsten Wegen, was wir gerade bei Startups beobachten, ist, dass sie wirklich in puncto Nachhaltigkeit viel mehr darauf eigentlich ihren Fokus legen. Und zwar Nachhaltigkeit jetzt nicht nur im klassischen Sinne von wie und wo kaufe ich meine Produkte, sondern wie baue ich mein ganzes Unternehmen auf. Es ist halt nicht nur einfach, ach, ich habe eine Location und mache mal ein kleines Restaurant, sondern sie überlegen sich wirklich, wie möchten sie, was für ein Arbeitgeber möchten sie sein, was für ein Ort möchten sie für ihre Gäste sein. Also das sind so die beiden Themen, die ich gemerkt habe, die auf jeden Fall im Fokus von Gastronominnen und Gastronomen stehen.
Wie ist das Thema Digitalisierung? Das ist auch so ein Buzzword, das ist mir bewusst. Eigentlich spielt das ja immer damit rein. Also Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Personalentwicklung, das ist ja eigentlich irgendwie ein Teil des gleichen Kreises irgendwie, ne?
Ja, genau. Da geht es natürlich auch ganz viel um Vereinfachung von Prozessen. Also Digitalisierung ist gleich auch natürlich agiles und Vereinfachen von Prozessen. Das ist jetzt teilweise beschränkt, da wir ja die Dienstleistung Koch kocht Essen, Kellner bringt es an den Tisch ganz klassisch haben. Ob man die jetzt ersetzen möchte, auch das geht natürlich schon seit längerem durch gewisse Tools, mit denen man quasi den Gast sein Essen abholen lassen kann. Ansonsten ist aber auch das Beherbergungsgeschäft immer noch wenig digital im Sinne von, also man braucht trotzdem noch ein Zimmermädchen, man braucht immer noch den Service am Counter im besten Fall. Aber ja, es geht ganz viel in Sachen Organisation des Betriebes, was jetzt digital erledigt wird, wo sich früher, also zeigt meine Erfahrung, eigentlich der Gastronom und die Gastronomin oder der Hotelier sich ein bisschen vorgescheut haben, ganz viel digital abzuwickeln. Also sei es jetzt zum Beispiel die Buchhaltung, die mittlerweile ja komplett digital gemacht werden kann, die Registrierung oder wenn jetzt jemand einen Tisch reservieren möchte. Da wurde tatsächlich so ein bisschen die Brücke geschlagen zum Gastronomen in den letzten 2 Jahren. Und das wird auch immer mehr als selbstverständlich angesehen. Sowohl wird es von den Gästen als selbstverständlich gefordert, dass sie online einen Tisch reservieren können, dass sie eine Benachrichtigung bekommen, dass man seinen Urlaub digital buchen kann etc. Aber auch, dass die Inhaber, Betreiber, Betreiberinnen auch merken, dass die das wirklich, dass ihnen das Leben erleichtert. Und nicht nur Aufwand ist.
Okay, und also das lässt sich ja, glaube ich, noch am stärksten nachvollziehen, weil es ja auch was Digitalisierung, Vereinfachung, das, was du gerade gesagt hast, mitunter ja auch effizienter, kostengünstiger dann auch gestaltet werden kann. Ja. Bei dem Thema Nachhaltigkeit, wie ist denn da dein Eindruck? Weil du hast jetzt gerade ein positives, sehr positives Bild davon gezeichnet. Wie nehmen das Kunden von dir auf? Hat sich da was geändert auch seit dem Beginn der Corona-Pandemie? Hat sich da was verändert? Ist das gleich geblieben? Ist das immer noch so schwierig zu etablieren? Wie ist da deine Meinung?
Nee, also ich glaube tatsächlich, dass der Punkt Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil eines jeden Businessplanes ist, der jetzt gerade entsteht. Aber auch in den Betrieben, die bereits bestehen, die jetzt überlegen, okay, wie kann ich meine Gäste erreichen? Wer sind meine Gäste? Ist dieses Thema einfach wirklich global in jedem Betrieb vorhanden? Und ich glaube, wer das gänzlich ausklammert, hat im Zweifel noch ein bisschen was nachzuholen. Einfach um wirklich die Gäste von heute zufriedenzustellen.
Du hast ja beschrieben, dass du jetzt Startups viel betreust. Ist das da ein Vorteil dann von Startups, weil sie von Beginn an ihre Prozesse eben entsprechend darauf ausrichten können? Und im Vergleich mit bestehenden Betrieben haben die es besonders schwer, so etwas umzusetzen?
Ja, ich würde sagen, es hat sich in den letzten Jahren eine neue Generation von Gründerinnen und Gründern entwickelt. Es ist wirklich so, dass die sich alle sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, was kann ich jetzt machen, wie sieht auch meine Zukunft aus. Also sie planen alle viel mehr, viel detaillierter und zwar jedes Teil ihres Betriebes. Es geht wirklich nicht mehr, wir sagen zum Beispiel immer, lecker kochen reicht nicht und genau das ist es. Also es ist genau das, man braucht heutzutage noch viel mehr und da gehört der Punkt einfach mit dazu, dass man auch nachhaltig mit seinem Personal umgeht, ne? Also auch diese Ressource sehr schonend behandelt, ne? Dass man auch einfach weiß, Teildienste sind einfach wirklich, tun dem Mitarbeiter nicht gut oder der Mitarbeiterin, sondern wie kann ich es auch meiner Mitarbeiterin und meinem Mitarbeiter so angenehm wie möglich machen, bei mir zu arbeiten. Auch das ist nachhaltig, ne? Egal, ob man das jetzt in schönen Schichten quasi macht oder ob man sagt, man zahlt gewisse Zuschläge zum Beispiel, um es attraktiv zu gestalten. Das hat ja auch was mit Nachhaltigkeit zu tun.
Ist das ein Wettbewerbsvorteil, wenn ein solcher Betrieb so besteht? Also sowohl in Bezug auf Mitarbeiter, ja, was gerade wichtig ist, du hast es am Anfang benannt, Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterhalten, aber auch, ich denke, auch so in Richtung Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen oder kriegt das der Gast eigentlich gar nicht so wirklich mit? Was glaubst du?
Doch, ich glaube schon, es ist noch ein Wettbewerbsvorteil, aber es wird sich bald zum guten Ton entwickeln, dass das jeder Unternehmer in der Gastronomie und Hotellerie wirklich auf dem Schirm haben muss tatsächlich. Im Moment, ja, es ist ein kleiner Wettbewerbsvorteil, aber da entwickelt sich gerade die Welt so hin, dass es dazu gehören muss. Und der Gast merkt das natürlich, ne? Wenn er einen zufriedenen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vor sich hat, einen toll motivierten Koch oder eine Köchin, dann fällt das natürlich auch irgendwann den Gästen auf.
Also wir sind jetzt noch Anfang des Jahres, Januar, gerade frisch gestartet. Ab wann ist aus deiner Sicht irgendwie Corona so weit erledigt, in Anführungszeichen, dass sich irgendwie eine Planung außerhalb von Corona realisieren lässt, umsetzen lässt? Oder ist das keine gute Idee, sondern irgendwie in kleineren Schritten denken?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass alle unsere Kunden mit Corona planen. Und der Best Case einfach ist, dass es quasi im Alltag verschwindet, ne? Also dass man damit zu leben lernt, was wir eigentlich schon seit 1,5 Jahren sagen, es wird uns wohl dauerhaft begleiten, in welcher Schwere, das wird sich halt herausstellen. Aber es plant eigentlich kein Betrieb mehr mit einem Leben ohne Corona. Es kommt jetzt natürlich einfach darauf an, wie sich die Inzidenzen entwickeln etc. und was es dann für Varianten gibt und für Schutzmaßnahmen. Aber es wird sich alles rund um dieses Thema entwickeln tatsächlich. Und damit leben zu lernen, das müssen einfach die Betriebe heutzutage.
Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, leben lernen und damit umgehen. Vielen Dank.
Sehr gerne, danke dir.
Auch im Bereich des Arbeitsrechts bringt das Jahr 2022 relevante Änderungen und Neuerungen mit sich. Vom neuen Mindestlohn, einer Mindestvergütung für Auszubildende bis hin zur elektronischen Krankschreibung. Was genau sich geändert hat und wie das im Arbeitsverhältnis zu berücksichtigen ist, darüber habe ich mit der Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht Katja Keller von Gansel Rechtsanwälten gesprochen. Frau Keller, seit dem 01.01.2022 gilt ein neuer Mindestlohn.
Genau, da hat sich der Mindestlohn erhöht, was er ja sowieso in regelmäßigen Abständen tut. Das geht ja immer durch die Mindestlohnkommission. Und da ist jetzt zum 1. Januar der Mindestlohn auf 9,82 Euro die Stunde gestiegen. Und auch schon, es wurde auch schon festgelegt, dass er zum Juli erneut steigt, dann auf tatsächlich 10,45 Euro. Das sind, muss man jetzt tatsächlich sagen, die alten Vorgaben der Mindestlohnkommission. Und das, was wir alle in der letzten Wahl mitbekommen haben, das war ja ein heißes Wahlthema. Und der Koalitionsvertrag sieht da eine deutliche Erhöhung auf 12 Euro vor. Das ist allerdings noch nicht durch. Das heißt, es gelten die zuerst genannten jetzt 9,82 und dann 10,45 bis auf Weiteres, weil die Kritik auch ist, das ist ein sportlicher Anspruch des Koalitionsvertrages, der aber die Mindestlohnkommission so außen vor lässt, was ja auch schwierig ist, weil in der Mindestlohnkommission unter anderem natürlich Gewerkschaften als Arbeitnehmervertretung drin sitzen. Das heißt, da wird man schauen, was der Koalitionsvertrag da hält.
Okay, was ist dabei jetzt zu beachten für den Arbeitgeber? Wie muss diese Umstellung erfolgen? Gibt es Ausnahmen?
Genau, das heißt, man muss tatsächlich einmal seine Vergütung für seine Arbeitnehmer, gerade in dem Gewerbe, über das wir hier sprechen, müsste man sich das tatsächlich einmal anschauen, gegebenenfalls dann einen Arbeitsvertrag ändern, was heißt eine Stundenreduktion. Ja, wenn man jetzt das Gehalt nicht erhöhen will. Ich denke da, in der Branche gibt es ganz viele Minijobber, ne? Sogenannte Minijobber. Die dürfen halt, auch die müssen den Mindestlohn bekommen. Und da muss man halt Einigungen finden. Entweder man redet über Stundenreduktion oder man erhöht halt die Vergütung. Und das ist tatsächlich Verpflichtung des Arbeitgebers.
Wie wird die Einhaltung des Mindestlohns dann kontrolliert?
Ja, da gibt es verschiedene. Also bei Betriebsprüfungen fällt es auf. Unter anderem, ja, und Betriebsprüfungen sind ja Anschlussprüfungen. Das heißt, man wird, was Lohnsteuer und Rentenversicherung betrifft, immer Anschluss geprüft. Das heißt, es gibt kein Jahr, was nicht geprüft wird. Genau, in manchen Sachen kann sogar der Zoll da ein Auge drauf haben, aber da sind wir jetzt in einem Gewerbe, wo das hier keine Rolle spielt.
Dann zum Thema Kurzarbeitergeld. Das ist ja eine enorm wichtige Regelung für die Hotellerie und Gastronomie. Die Zahlen der Empfänger sind jetzt nochmal gestiegen zum Jahreswechsel. Kurzarbeitergeld wurde mehrfach verlängert seit Beginn der Pandemie. Wie lange gilt denn jetzt die aktuelle Regelung? Wie sieht die überhaupt aus? Was ist dabei zu beachten?
Genau, also bisher gibt es, deswegen ist es in dem Zusammenhang, kann man derzeit gar nicht von einer Neuerung sprechen, sondern es ist tatsächlich eine Verlängerung bis Ende März. Ja, 22. Da gibt es die Regelungen, die es bisher gab. Dazu zählen unter anderem, dass die maximale Bezugsdauer 2 Jahre sind. Das ist diesen erleichterten, ja, durch die Pandemie wurde der Zugang zur Kurzarbeit sozusagen herabgesetzt. Das heißt, man kann schon mit Mitarbeitern Kurzarbeit vereinbaren, wenn 10% der Belegschaft vom Entgeltausfall betroffen ist. Das ist ein Nicht-Pandemiezeiten höher. Ja, was gibt's noch? Es gibt diese Urlaubsgeschichten, ne, dass Urlaub und Minusstunden eigentlich grundsätzlich in Nicht-Pandemie-Zeiten vorher aufgebraucht werden müssen. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Beim Urlaub gibt's die kleine Einschränkung. In der Regel, wenn der Jahresurlaub geplant ist, muss es nicht vorher aufgebraucht werden. Auf geringfügige Beschäftigung wird das Kurzarbeitergeld weiterhin nicht angerechnet. Also das ist auch weiterhin möglich. Und der Arbeitgeber bekommt SV nur noch zu 50% erstattet. Das sind so im Kurzabriss die einschlägigen Sachen. Und ich nehme an, das wird verlängert werden. Ne? Also wenn wir uns jetzt die Pandemielage angucken, wo wir alle hoffen, dass wir irgendwann mal wieder in eine andere Phase kommen. Aber ich halte es für sehr realistisch, dass es weiterhin ein Thema bleibt in diesem Jahr.
Die sogenannten Corona-Prämien sind ebenso erneut verlängert worden. Die rechtlichen Voraussetzungen haben sich dafür aber nicht geändert, korrekt?
Nee, völlig korrekt. Das ist auch wieder eine Verlängerung und das ist auch tatsächlich, wenn Arbeitgeber bisher eine Corona-Prämie schon gezahlt haben, was ja ein probates Mittel ist, damit eben einfach auch mehr netto ankommt beim Arbeitnehmer. Ja, wenn Arbeitgeber das bisher gezahlt haben, dann können sie das leider nicht nochmal zahlen, sondern es gilt für den Pandemie-Zeitraum sozusagen weiterhin. Jetzt ist es erneut bis März 2022. Ich nehme an, auch das wird verlängert.
Kurz nachgefragt, besteht nur die einmalige Möglichkeit der Zahlung oder ist das ja summengebunden? Ist es also möglich, wenn bisher beispielsweise nur 1.000 Euro gezahlt wurden, nochmal jetzt 500 Euro zu zahlen?
Summengebunden, sehr gute Frage. Ja genau, summengebunden auf 1.500 Euro.
Vor allem für Auszubildende ist das eine gute Nachricht. Die Mindesthöhe der Ausbildungsvergütung wurde nach oben geändert. Wie hoch fällt das Plus aus und für welche Ausbildungsverhältnisse gilt diese neue Regelung?
Genau, da gibt es eine Änderung auch in diesem Jahr. Da ist der monatliche Betrag um 35 Euro erhöht worden für das erste Ausbildungsjahr, also auf 585 Euro. Ab 2023 ist bisher festgelegt, dass er auf 620 Euro pro Monat steigt. Und das gilt auch eben für das zweite und dritte Ausbildungsjahr. Auch da sozusagen gab es prozentuale Erhöhungen. Da ist wieder, wie so oft, gilt das nicht ohne Ausnahmen. Das gilt nämlich tatsächlich nur für Verträge, die nach dem 01.01.2020 geschlossen wurden. Das heißt, das sind alles Auszubildende, die jetzt schon maximal im dritten Ausbildungsjahr sich befinden. Ne? Genau. Und es gibt auch eigentlich, wie ganz oft, im Arbeitsrecht einen Vorrang der Tarifverträge. Das heißt, gibt es einen gültigen Tarifvertrag, gilt zuerst der.
Falls diese Erhöhung mal nicht geschieht, wie sollte aus Ihrer Sicht die oder der Auszubildende reagieren?
Der Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dieses zu zahlen. Ja, man kann ja im Ausbildungsverhältnis, ist ja so ein bisschen so ein Sonderverhältnis im Vergleich zum Arbeitsverhältnis. Das heißt, man kann und muss auch oft eine Schlichtungsstelle im Streitfall vorher anrufen. Ich würde tatsächlich als Auszubildender in der Regel zu meinem Vorgesetzten gehen, wenn es da jetzt einen Monat gibt, wo das vielleicht noch nicht gezahlt wurde, und den höflich darauf ansprechen. Das wäre sowieso, auch wenn ich eigentlich von den anderen Fällen lebe, nämlich den Streitfällen, wäre das immer mein Ratschlag. Oft kann man mit den Arbeitgebern, den Vorgesetzten reden. Die haben das dann vielleicht gar nicht auf der Pfanne, weil die jetzt gerade in den Pandemiezeiten sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen und dann geht es vielleicht mal einen Monat unter. Einfach das Gespräch suchen. Ansonsten als Auszubildender, sicherlich kann man sich rechtlich beraten lassen, allerdings ist da auch immer diese Schlichtungsstelle tatsächlich auf der IHK und so sinnvoll anzurufen.
Die letzte Neuerung, die wir hier im gemeinsamen Gespräch einmal beleuchten wollen, betrifft die Krankmeldung, denn die ist jetzt möglich, auf elektronischem Wege einzureichen. Welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen hat das aus Ihrer Sicht?
Die Krankmeldung grundsätzlich ist letztendlich immer vom Arbeitgeber zu verlangen. Ja, das heißt, das kann man elektronisch einreichen, wenn der Arbeitgeber irgendwann Zweifel daran hat, dass der Arbeitnehmer ständig erneut krank ist, dann kann er ihn zum Amtsarzt schicken. Ansonsten zu dem Thema passt ganz gut elektronische Meldung. Ich finde es sehr beachtlich und auch das ist eine Neuerung tatsächlich, dass die Arbeitsagentur für Arbeit ein bisschen mehr auf elektronische Meldungen umstellt. Also auch das sollte von den Arbeitgebern beachtet werden und gegebenenfalls in arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen oder so sollte man wissen, dass man da dem Arbeitnehmer darauf hinweisen muss, dass er jetzt alles mit der Arbeitsagentur auch elektronisch machen kann.
Wo genau muss jetzt der Arbeitgeber diesen Hinweis entsprechend platzieren?
Also zum Beispiel in der Kündigung, wo man ja immer darauf hinweisen muss, dass derjenige oder bei auslaufenden Verträgen auch, ne, also bei befristeten Verträgen, dass derjenige sich bei der Arbeitsagentur melden muss. Und da musste man ja früher einfach loslaufen und zur zuständigen Arbeitsagentur, das kann jetzt alles elektronisch erfolgen. Das heißt, man sollte diesen Zusatz in die Belehrung, du musst zur Arbeitsagentur gehen, beziehungsweise dich da melden, sollte man den Hinweis aufnehmen, dass das jetzt auch elektronisch möglich ist.
Frau Keller, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihren guten Rat. Soweit die erste Folge unseres neuen Podcasts. Wir freuen uns natürlich über Lob, Kritik und Fragen per E-Mail an kontakt@fullhouse-podcast.de.